Ich habe mir gestern Bram Stokers Dracula angeschaut und war sofort gefangen von der düsteren und faszinierenden Welt von Dr. Akula. Und deswegen werden wir heute ein bisschen über den Roman und Bram Stoker reden und über die historische Figur Vlad der Pfähler und über Dracula und Vampire und die Popkultur, die dahinter steckt. Und wir werden uns natürlich auch die Frage stellen, sind wir Dracula Ultras eventuell sogar? Und mit dabei natürlich mein lieber Freund, der Monte Cristo, der selbst ein kleiner Graf ist und der sich auch wieder hier ein Glasal Bloody Mary eingeschenkt hat. Hallo, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Hände. Und möchte mich aber wirklich recht, recht herzlich bedanken, dass du mich wieder mal erinnert hast an diesen wunderbaren Schmäher Scrubs mit dem Dr. Akula. Da habe ich ja seit ungefähr 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr daran gedacht. Ja. Und finde ihn nach wie vor total großartig. Also ich würde mir diesen Film oder die Serie, ich weiß gar nicht mehr, was in Scrubs geplant war, ich würde mir das geben, Olli, ich würde mir das anschauen und vielleicht haben wir da ein neues Filmprojekt sogar schon jetzt.
Absolut. Wir müssen mehr Scrubs schauen. Das wäre vielleicht auch ein wunderschönes, wenn du wieder mal Zeit hast, du bist im Moment deiner kaum beschäftigt, könntest du mal einen leichten Jingle machen und wo wir dann jedes Mal in einer Folge eine kleine Szene von Scrubs besprechen, innerhalb der Folge. So wie das 5 aus 250, das hat sich auch entwickelt.
So ein, oder ein, ich würde fast einen Scrubs-Schädel machen.
Das war auch voll gut. Ja. Na, unvergesslich. Und unvergessen vor allem die wunderbaren Szenen mit Michael J. Fox zum Beispiel, mit dem Klo am Dach.
Klo am Dach, genau.
Das war alles so schön.
Auch schon lange nicht mehr gehört. Und er tut sehr da beim Skript, da hast du so, ich vermute jetzt einmal, dass ihr das sowieso sehen werdet, weil du unser, wie sagt man da, das Titelbild vermutlich wieder anpassen wirst, gell, Olli? Weil ich da ist schon der Dracula und da steht die rechte und die linke Hand des Podcasts auf einem Schild, das er in der Hand hält. Das heißt, bist du da wieder dabei? Ist das wieder eine neue Entwicklung? Gehst du wieder zurück zu Samtnäher's Creation Foundation?
Ja, möglicherweise. Ich meine, diejenigen, die das jetzt hören, die wissen es ja eh schon. Und während wir das aufnehmen, steht es natürlich nur sind wir noch nicht vollends über das Thumbnail in Kenntnis gesetzt. Beide. Ui, war gar nicht so leicht, mich da aus dem Satz herauszuwinden. Du Christian, ja, bald ist Weihnachten. Das wollte ich jetzt einmal mit dir kurz abklären, ob das stimmt. Erstens einmal.
Das ist korrekt.
Und ob du vielleicht, also erstens wollte ich dich mal fragen, ob du vielleicht schon alle Weihnachtsgeschenke hast.
Na, die kriege ich erst am 24.
Apropos 24. Wollen wir das vielleicht miteinander feiern heute?
Ich glaube, ich werde das mit der Familie machen, alle.
Ja, da würde ich einfach dazukommen dann. Also,
du weißt, das an unserem Tisch ist immer für einen weiteren Gast Platz.
Ja, sehr gut. Und wenn ich dann zu dir komme, würdest du dann vielleicht mit mir gemeinsam eine Stunde rausgehen in die Studio 38 und dann eine Folge aufnehmen?
Das hast du wieder bewusst bemüht, das Studio falsch zu benennen. Ist das richtig? Ich glaube, das ist heute gar nicht so leicht. Also einmal Gratulation. Das ist nicht so leicht. Ja. Gratulation dafür. Das ist dir wieder unglaublich flüssig gelungen. Und zweitens kann ich das gar nicht, weil ich circa 2,5 Stunden vom Studio 79 entfernt aufnehme. Also bin zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn du dann da bist, hast du ganz viel Platz.
Super. Okay, ja, schade. Ich habe zweimal versucht, die irgendwie ins Boot zu holen.
Ich weiß das war ja bewusst. Folge.
Ah, das warst du eh.
Das habe ich bewusst du hast mich an die reingelegt.
Absichtlich.
Natürlich, du sprichst auf die Weihnachts... Du sprichst auf die Weihnachtsfolge an. Habe ich da recht, Olli?
Und natürlich, du hast vollkommen recht.
Feier die gern. Was gibt Schöneres, als eine Gala aufzunehmen? Ja, kurz live. Vorm Jahreswechsel, wo auch der diesjährige Hörer des Jahres gekürt wird. Und es ist nach wie vor ein sehr enges Rennen, aber es verdichten sich die, wie sagt man da, die Indizien. Es wird für mich immer klarer. Es ist fast uneinholbar. Aber gut, man kann immer. Es gibt ein paar Größen in unserem Podcast-Universum, die immer für eine Überraschung in letzter Minute noch gut sind.
Also, es ist eigentlich eine letzte Chance, kann man sagen, nochmal abzuliefern. 14 Tage habt ihr Zeit. Wir senden live in 14 Tagen am 24.12. und werden da die Weihnachtsgala dann aufnehmen. Wenn ihr uns noch was einschicken wollt, könnt ihr das machen. Oder wenn ihr anders auf euch aufmerksam machen wollt, um für den Hörer des Jahres dann ganz groß mit dabei im Rennen zu sein, dann könnt ihr das jetzt ab sofort nochmal machen. Gebt's Gas, liebe Leute.
Ja, müsst euch wirklich bemühen. Es wird wirklich nicht leicht.
Na, die Dichte an der Spitze ist enorm schmal.
Und konzentriert auf eine Person.
Ja, vielleicht auch das.
Du, Olli, genug der Planung. Du hast da einige Segmente vorbereitet, die du uns in so 10 Minuten Bits, Cookies präsentieren wirst. Ne? Du hast so ein paar so Sketches, so alles mit dabei.
Sketches, ja.
Es gibt Übergänge. Ich kann mich gar nicht zurücklehnen. Aber ich freue mich schon sehr darauf, weil ich weiß, dass du dir die Zeit genommen hast, in dieser doch für alle, glaube ich, sehr, sehr ereignisreichen vorweihnachtlichen Zeit, hast du die Zeit genommen und bist bei Dracula eingetaucht in diese Materie. Und natürlich, wir wissen alle schon was drüber. Ja, wir haben alle den einen oder anderen Dracula-Film gesehen, wir haben ein Bild von Vampiren, aber heute, in dieser Folge, es geht um mehr. Ja, es wird... Lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass da für euch Mehrwert dabei sein wird. Es wird nicht immer leicht. Ja, bleibt's dran, hört's genau zu, strengt sich an. Jetzt übergebe ich einfach einmal dem Olli das Zepter und
maximize your minutes.
Schauen wir mal, was da geht.
Ja. Ja? Super, Christian, ja.
Maximize your minute.
Ja. So, aus wenig, eigentlich hast du jetzt, ja, in die 2 Minuten, was du jetzt geredet hast, sehr wenig Inhalt drin gehabt. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie du so einen heißen Brei herumgeredet hast. So hast du es sehr, sehr gut gemacht.
Danke.
Ja, dann lass uns reingehen.
Du machst jetzt genau erstes das Segment. Hoffentlich. Du machst das wenig Zeit nämlich, extrem für Infos.
Genau. Minimize your Input ist das Motto. Und ich wiederum, ja, während du ja schon sehr gespannt bist, auch wenn du dich nicht zurücklehnen kannst, Christian, was ich zu sagen habe, bin ich wiederum sehr gespannt, was du dann zu den einzelnen Segmenten für Mehrwert hinzufügen kannst. Und ich bin ganz guter Dinge, dass dir da einiges gelingen wird.
Das glaube ich auch. Ich bin aber auch schon sehr gespannt. Bei dem, was du abliefern wirst, ja, wie du dann auf meinen Mehrwert reagieren wirst. Da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt. Aber ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen, bitte leg los.
Ja, das ist wunderschön.
Wir sitzen alle an den Stuhlbeinen, am Rand des Sessels, weil wir es kaum noch erwarten können. Dracula.
Der Held der Woche.
Schlösser oder ein Schloss. Die Karpaten. Was kommt da auf uns zu, Olli? Wölfe?
Ja, waren das vielleicht schon deine Emotionen und deine Gefühle, die du uns jetzt geschildert hast, wenn du an Dracula denkst? Kann das sein?
Emotionen, Gefühle, nein, es waren so Eindrücke. Die habe eher Bilder im Kopf. Ja? Mhm. Stimmungsbilder, sowas. würde ich. Also meine Emotionen zu Dracula sind andere. Die müsstest ex gesondert nur mehr abfragen.
Was hast denn du für Emotionen und Gefühle, wenn du an Dracula denkst?
Vielen Dank einmal für die Frage. Hat sich im Laufe der Zeit verändert von Angst, ja, hin zu ja, verwundert sein, verstört sein, wenn das Emotionen sind. Ja, Angst zu Faszination teilweise. Es war der Zeit gegeben, da war ich fasziniert von Vampiren. Mittlerweile eigentlich unvorstellbar tragisches Schicksal, Vampir zu sein, ja. Gefühlskalt zu sein, ewig zu leben, immer auf der Suche nach Blut. Ja, da, auf der anderen Seite war wieder so mächtig und stark und kannst die Gedanken deines Gegenübers kontrollieren, aber wo ist da dann die Würze? Wo ist die Juice in this life denn? Ja? Frage ich mich. Wenn du alle kontrollieren kannst, ja wo ist denn dann der Spaß? Wo ist denn dann der Reiz des Unerschlossenen?
Oh, ja. Ja? Das, ja, da warst du jetzt schon sehr tief drinnen in der Psychologie der Vampire. Und ja, ich denke an solche Sachen wie du. Stimmungen, mir hat das sehr fasziniert, die Stimmung von dem Film von 1992, werden wir noch ein bisschen drauf eingehen.
Vermutlich der beste, oder einer der besten Dracula-Filme überhaupt, ja.
Ja. Ja, einer der ersten war ja Nosferatu, da bist du Experte, möchte ich fast sagen, ja.
Fritz Lang.
Bist du ein Experte? Ja, erzähl uns ein bisschen was über Nosferatu.
Ja, das war mit einer der wichtigsten Stummfilme noch. Olli, wir haben ja beide einen Stummfilm gedreht, ja, im Stil des deutschen Expressionismus. Da zähle ich Nosferatu ebenfalls dazu. Das ist ein ganz wichtiger Vertreter dieses Subgenres oder Genre. Wahrscheinlich ist es ein Genre. Oder dieser Epoche. Und da wird die Dracula Geschichte extrem unheimlich aufbereitet, ohne Ton, viele Schatten. Ja. Hat es eine Remake gegeben, auch, Nosferatu mit dem von Werner Herzog mit dem Klaus Kinski. Ja. Und diese Haltung der Hände, die ich jetzt gerade dem Olli zeige, die ihr nicht sehen könnt im Podcast.
Ja, weil es ist ein bisschen so wie ein Puppenspieler.
Ja, so genau. So eher so ganz so steif, verkrampft, spastisch.
Wie eine Lampe. Fast schon wie eine Lampe.
Wie
eine
Lampe. Wie eine Stehlampe, ja. Genau.
Ja, nur mit Händen.
Ja, eine schöne Geschichte. Erzählt die Dracula-Geschichte eher, also unromantischer als diese Verfilmung, die du jetzt da gesehen hast. Ja, Story ist die gleiche. Aber weniger von diesem Hollywood-Pathos, Romantik-Vorstellungen, würde ich jetzt einmal so sagen. Gehst du damit komfort?
Absolut.
Gehst du mit Komfort?
Auf keinen Fall aus der Komfortzone aus.
Nein.
Obwohl man das auch ab und zu mal machen sollte, liebe Leute. Out of the Comfort Zone ist auch so ein Motto, das sich jeder mal wieder hinter die Ohren schreiben sollte. Und wenn es nur ist, dass er mal, weiß ich nicht, in die Millennium City geht, in die Spielhalle oder so. Und da was ein Spiel eurer Wahl spielt.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall ist Nosferatu ja auch basierend auf dem Roman von Bram Stoker. Und der ist 1897 veröffentlicht worden und heißt Dracula. Und das haben wir schon im ersten Segment in einem von, weiß ich nicht, 5 oder so, die du schon hoch gelobt hast im Vorfeld. Ja? Und zwar Dracula, der Roman. Und die Geschichte, die wird in Tagebücher, Einträgen geschildert und in Briefen und Zeitungsartikeln erzählt. Und trat sie eben um diesen geheimnisvollen Grafen Dracula, der von Transsilvanien nach England reist.
Richtig.
Um neue Opfer zu finden. Und da kommt ein junger Anwalt nach Transsilvanien aufs Dracula-Schloss, um ihm dort so Immobiliengeschäfte, glaube ich, abzuwickeln, zu helfen.
Dracula will ja ein Haus in London kaufen.
Genau. Und ja, der entdeckt aber natürlich sehr bald, dass mit diesem Herrn da was nicht stimmt. Er klettert zum Beispiel an Wänden entlang oder hat einen Schatten, der sich selbstständig macht oder kein Spiegelbild und solche Dinge. Das kommt einem recht komisch vor. Und ja, letztendlich ist dann so, der Dracula, der kommt dann nach England und terrorisiert dort die Bevölkerung. Und ein paar Leute, darunter eben der Anwalt Jonathan Harker, der zum Beispiel auch natürlich der allseits bekannte Van Helsing, Professor Van Helsing und die Verlobte Mina, die was auch eine große Rolle spielt, die verbünden sie, um den Dracula letztendlich zu stoppen und zu vernichten. Ja, aber da gehen natürlich einige Opfer dem Ganzen voraus. Klar. Zum Beispiel die Lucy, die ist also ein Charakter, den man vielleicht kennt aus der Dracula-Welt.
Ja. Stark.
Christian, so die Dracula, so wie er da in Bram, beim Bram Stoker dargestellt wird, der ist ja gar nicht einmal in allen Belangen so vampirig, wie man irgendwie aus der Popkultur kennt. Also ich finde, also gerade jetzt da im Film, ich glaube, das war ein Grund, warum ich mir sehr, sehr lange nicht angeschaut habe, bis gestern eben, weil ich den so hässlich finde, da in den ersten Szenen. Diese, also nicht jetzt, weil er schier dargestellt wird.
Das sind 90er Jahre, ne?
Mir taugt das überhaupt nicht, da diese Matten.
Ja. Und die Brille, und das, ist die da schon?
Ja, das ist nichts. Genau, und auch dann als Junger mit der Sonnenbrille und so, das hat mich immer ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen. Aber ja. Aber prinzipiell, oder? Das mit dem Schatten, ich habe mir immer gedacht vorher, so ein Dracula oder so ein Vampir hat prinzipiell keinen Schatten. Das stimmt aber nicht.
Ich denke mal, Schatten schon, aber man sieht ihn im Spiegel nicht.
Mhm. Ja, genau, das
sowieso. Kein Spiegel.
Weil Spiegel ist was für die Eitelkeit der Menschen. Sowas braucht der Dracula nicht. Wie ist das mit dem Knoblauch? Hast du heute an umgehängt, damit du sicher bist, wenn du über dieses Thema redest? Oder hast du vielleicht irgendwas mit Knoblauch gegessen heute?
Muss ich beides verneinen.
Okay.
Du?
Ja, was ist mit...
Was ist mit dir? Was macht man Dracula-Folge und isst nichts mit Knoblauch, oder?
Ja, yeah, mit Knoblauch.
Knoblauch.
Nein, aber der kommt ja zum Beispiel auch nicht vor.
Immer ganz gut, immer auf Versprecher hinweisen, bitte. Sofort.
Ja.
Ja? Danke.
Gut, wie kannst du einen Dracula und so einen Vampir noch in Schach halten? Heiliges Wasser zum Beispiel. Das verletzt seine Kräfte enorm. Kruzifixe und andere religiöse Symbole. Mit dem kann man natürlich auch den Dracula abwehren und in Schach halten. Dann, was ich nicht gewusst habe, ist zum Beispiel, der Dracula kann Gebäude nur dann betreten, wenn er ausdrücklich eingeladen wird. Hast du das gewusst?
Ja.
Okay.
Aber das fällt ihm ja gar nicht schwer, weil er es mit seiner Gedankenkontrolle sowieso schafft, dass man ihn einlädt.
Das ist wohl so.
Das ist, glaube ich, nur so, um zu zeigen, dass er die Gedanken kontrollieren kann. Oder
Das ist ja der armen Lucy auch widerfahren, glaube ich, gell? Dass er ihn eingeladen hat dann. Ja, dann Spiegel hast du ja schon erwähnt. Und das mit der Pfählung natürlich. Ja. Wir kommen jetzt dann gleich auf ein weiteres Segment zu sprechen. Und zwar über die historische Figur.
Ah, sagen wir schon Segment 3.
Na, das ist, ja, wenn man die Emotionen und die Gefühle als Segment zählt, dann schon. Und deswegen kann man dem Dracula diesen Holzpflock in die Brust rammen, weil ja der ursprüngliche historische Dracula alle gepfählt hat. Umbracht und gepfählt und geköpft. Also köpfen muss man es übrigens auch, diese Vampire oder den Dracula. Du hast mir im Vorfeld gefragt, warum ist eigentlich der Dracula zum Vampir geworden? Und da habe ich natürlich auch noch nachrecherchiert. Das möchte ich da jetzt online oder on air, wollte ich eigentlich sagen, erklären oder erzählen. Es gibt eigentlich gar nicht so viel, was da dahinter steckt. es ist, er ist mit dem Teufel im Bunde, Christian. Oh. Er hat seine Seele an den Teufel verkauft. Das ist zumindest eines von mehreren Herkunftsgeschichten oder eine Herkunftsgeschichte. Und deswegen muss er auch abliefern, weil er muss seine Opfer quasi auch zu Vampiren machen, damit der Teufel eine
Armee der Finsternis hat.
Okay. Armee der Finsternis, Untertanen, das kann man dann interpretieren, wie man will. Genau.
So und warum?
Und warum?
Was? Hat er sie auf den Teufel eingelassen?
Der Akula. Also, im Film war es so, also im Film wird jetzt nicht spezifisch darauf eingegangen, dass er den Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Das waren andere Quellen.
Ja, ich meine, was sagen die anderen Quellen da dazu?
Ja, naja, es ist halt so, dass der, also im Film, und das vermische ich jetzt einmal so, geht es ja um eine Liebesgeschichte eigentlich. Also der Dracula hat eine Freundin oder eine Frau, und also der Lebende noch, und war ja der Herrscher von dieser Region da in Rumänien und hat es mit den Türken zu tun bekommen. Und er hat das auch geschafft. Also das ist ja tatsächlich historisch belegt. Also es geht um einen Vlad, den Pfähler. Und der hat die Türken besiegt. Und die Türken haben aber es irgendwie nur zustande gebracht, einen falschen Brief an die Freundin oder Frau zu schicken, wo drinnen steht, dass er es nicht überlebt hat, dass er gefallen ist. Und darauf stürzt sie sich in den Tod. Und deswegen begeht er den Pakt mit dem Teufel, um da irgendwie, ja, weiß nicht, wieder rauszukommen und neue Liebe zu finden oder wie auch immer.
Ja. Warst du mal bei dem Schloss?
So. Nein, da war ich noch nicht. Aber das wäre natürlich auch vielleicht einmal eine ganz gute Idee, dort Fan-Treffen zu machen.
Mhm. Das stimmt.
Könnte man eigentlich.
Könnte man nächstes Jahr im Sommer vielleicht gleich, oder im Vorsommer, Frühsommer?
Ja, könnte man mal buchen. Mhm. Ein Nachtall. Schaut das genauso aus wie das Schloss im Film?
Ich glaube nicht, ich war mal in den Karpaten
oben. Warst du schon mal dort?
Ich war mal dort, aber nicht beim Schloss. Aber es gibt so Dracula-Touren. Also ich glaube, dass da ein Schloss gibt. Bitte schreibt uns doch in die Kommentare, wenn ihr schon mal dort wart. Und was eure Erfahrungen waren. Zahlt sich das aus? Ist es ein Platz für ein Fan-Treffen? Natürlich mit einer Reise verbunden, mit einem Flug wahrscheinlich. Oder vielleicht fährt der Dieter mit dem Auto, der das am Bus, könnte ein paar mitnehmen. Schauen wir mal, wo die Reise da hingeht. Hm. Oder zuerst Budapest, dann Rumänien. Würde sie anbieten.
Da hat man wirklich
da. Das ist eine Fanreise. Das ist so wie andere sind auf so einem Kreuzfahrtschiff und treten immer wieder auf und wir sind mit den Fans einfach mal ein paar Tage unterwegs. In Europa.
Voll gut. Ja. Das darf man wirklich taugen. Und wie stehst du überhaupt so zum europäischen Osten? Ist der für die.
Sehr umkämpft momentan. So,
umkämpft, ja. Aber kommt er dir irgendwie düster vor? Zirkt es dich in den Osten?
Ja, ich war mal in der Phase, wo ich sehr viel gereist bin. Also da war ich öfters im Osten auch. Aber es zieht mich nicht wirklich hin. Es war mehr so, ja, dass man es halt auf der stummen Landkarte anmalen kann. Deswegen fahre ich in das Land. Da gibt es andere Länder, die eine größere Strahlkraft für mich haben als die Länder des Ostens. Also dieses europäischen Ostens jetzt, ja. Bei dir?
Okay, ja. Auch ein Grund, nämlich warum, warum es dort spielt sozusagen. Oder warum es der Bram Stoker dort spielen hat lassen. Unabhängig jetzt von diesem Vlad, dem Fehler. Ja, mir geht es ähnlich wie dir eigentlich. Also irgendwie schon, aber halt auch vielleicht nicht als Nummer 1 Ziel. Was wahrscheinlich ein Blödsinn ist. Ne?
Weil oder
es wunderschön ist. Oder vielleicht ist es vollkommen zu Recht. Hast du dir vom Vlad den Fehler? Du hast am Anfang gesagt, man kennt die Geschichte schon ein bisschen.
Ja, natürlich. Also
deine.
In unserer Kindheit
habe
ich sie zumindest Jetzt hast du weiter geredet, während ich schon gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt überschnitten hat oder ist das so einfach
dein Nein, ich habe nur gesagt, was ist bei dir hängen geblieben? Mehr habe ich gar nicht gesagt.
Vlad, der Dritte. Was ist hängen geblieben? Dracul heißt er auch. Mhm. Wurde in Transsilvanien geboren, 1431. War sozusagen der
Fürst. Das ist hängen geblieben.
Der Walachei.
Das Geburtsdatum.
Ja, gut, das 1431 merkt man sich, oder?
Eh nicht so schlecht, ja.
Nein, ist schon okay. Gut. Mhm. Er hat einen Bruder gehabt, einen jüngeren. Er kämpfte um den Thron und er hat es dreimal geschafft. Also er war so wie ein Weltmeister im Schwergewichtsboxen, der immer wieder zurückkommt. Er ist dreimal auf den Thron zurückgekehrt, nämlich Olli, und jetzt, gut, dass du sitzt. 1448, 1456 und 1476. Was genau 500 Jahre vor meiner Geburt war, ist er wieder auf den Thron zurückgekommen und war sehr bekannt für seine grausamen Methoden. Das Pfählen seiner Freunde. Seiner Freunde, die zu Feinden geworden sind, hat ihn berühmt und gefürchtet gemacht. Und jetzt gibt es ja zwei verschiedene Theorien, was das Pfählen angeht, Olli. Da bist du ein bisschen tiefer eingetaucht. Dir steht die Pfählerei. Du stehst auf die Pfählerei. Wie war es jetzt beim Vlad? Durch den Bauch? Oder sind sie draufgesetzt worden? Wie war das?
Naja, so genau. Da schreibst du mehr zu an Expertise, was das Pfählen betrifft, als tatsächlich vorhanden ist.
Ja, okay. Im Vorgespräch hast du es nur erzählt. Dass du
zwei verschiedene. Wirklich?
Ja.
Da habe ich wahrscheinlich geschwindelt.
Ja, das darfst du nicht sagen, gell?
Na, grauselig ist das auf jeden Fall. Egal, wie er gepfählt hat. Ich habe das bei dem Game of Thrones schon so ekelhaft gefunden. Mit den Köpfen auf den Pfählen. Das halte ich eigentlich überhaupt nicht aus. Und ja, er war tatsächlich erst beim dritten Mal so brutal, der Vlad. Es gibt einen sehr interessanten Podcast, also wenn ihr da ein bisschen genauer eintauchen wollt, ich tue den vielleicht in die Shownotes, den Link.
Bitte.
Da reden zwar ein bisschen langweilig, aber sehr informativ darüber, wie das mit der historischen Figur ausschaut.
Das ist doch der Podcast, wo der eine vorliest und der andere Fragen stellt, oder?
Genau, die was 10.000 Bewertungen auf Spotify haben. Das ist eine absolute Gemeinheit. Ja.
Ich glaube, die müssen schon
beide stellen, sehr gut vorbereitet sein auf ein Thema.
Genau, und ich glaube auch, dass das Fragen stellen zum Beispiel die Hände überhaupt nicht leiden können.
Sehr interessant war die Herkunft vom Namen Dracula.
Ja.
Und zwar Dracul, du hast ja schon gesagt, das war zum einen der Drachenorden, wo er Mitglied war und da die Familie irgendwie. Und das heißt entweder Drache oder Teufel. Und das ist mal so und mal so übersetzt worden. Aber natürlich, Bram Stoker hat da eher die Teufel-Variante offenbar mitbekommen. Deswegen halt auch da die Verbindung zum Teufel und zum Teuflischen und das halt einfach auch überhaupt der Vampir und der Dracula so teufelartig ja eigentlich ist. Und auch interessant ist, dass im heutigen Rumänien dieser Vlad der Dritte trotz seiner Brutalität eigentlich eher als Held gefeiert wird. Also ein Nationalheld ein bisschen, weil er eben das Reich gegen die Osmanen verteidigt hat.
Genau. Du, ist aber bei uns ja genauso, ist ja in Wien nicht viel anders. Ne? Da wird ja auch der Sobieski noch immer als großer Held und die Feier ist sogar im 8. Bezirker Gasse nach ihm benannt. Und ja, war auch ein Feldherr, der viele, viele, viele Leute geschlachtet hat. Ne?
Natürlich. Und in Transsilvanien gibt es halt die Dracula-Gasse. Ne? Wo wohnst du? In der Dracula-Gasse 24.
Strich 2, Erdgeschosswohnung.
Fählergasse 13. Ja.
Ja.
Da hast du vollkommen recht, ja. Im dritten Segment, liebe Leute, werde ich euch ein bisschen was über Bram Stoker erzählen.
Ah, okay.
Der Bram Stoker heißt eigentlich Abraham Stoker. Ja, Abraham Stoker und ist geboren am 8. November 1847 in Dublin. Das ist in Irland. Und war ein irischer Schriftsteller und er hat so einige so Horror-Gothic-Sachen gemacht. Und der Bram Stoker war das dritte von 7 Kindern und litt in seiner Kindheit an einer Krankheit, die ihn bis ins Alter von 7 Jahren ans Bett gefesselt hat. Und die Mutter von ihm hat ihm offenbar da unglaublich viele Geschichten erzählt und auch gerne so ein bisschen gruselige Geschichten.
Olli, was du das jetzt erzählt hast, das hat nichts mit einer Gruselgeschichte zu tun, aber wir kennen ja beide einen Abraham. Ich würde das absolut abfeiern, wenn sie der ab jetzt Bram nennen würde.
Ich freue. Bram the Cook.
Bram the Cook. Cooks the meat.
Das wäre herrlich, ja. Stimmt. Na, vielleicht können wir da mit Hilfe unseres Podcasts was bewegen. Ja? Unterschriftenaktion zum Beispiel. okay, ja. Also das ist die Geschichte von Bram Stoker, der übrigens ein sehr guter Fußballspieler war, obwohl er bis zum 7. Lebensjahr sich kaum bewegen hat, Kinder. Und ja, hat dann studiert und ist nach seinem Abschluss Theaterkritiker dann jahrelang gewesen und dann nach London gezogen, wo er dann ein bekanntes Theater gemanagt hat und eine sehr enge Freundschaft mit einem damaligen sehr berühmten Schauspieler Sir Henry Irvine gepflegt hat. Und die Verbindung, die dürfte sehr, sehr intensiv gewesen sein. Manche Quellen behaupten auch, dass das eine homosexuelle Verbindung war. Und auch die ganzen erotischen und Begehrens, also das ganze Begehrenswerte, was da auch immer drinnen steckt in diesen Dracula-Geschichten, dass die irgendwie auch von dem Henry Irving inspiriert worden für den Bram Stoker.
Ach, ganz schöne, genau. Und, schöne Idee eigentlich auch wieder, dass du so eine Sehnsucht, ja, die Dracula verspürt hat, nicht nur nach der Frau vom Immobilienmark, ja?
Vom Henry,
vom Hawks, glaube ich. Mhm. Sondern überhaupt diese Sehnsucht da nach Leben, nach Liebe. Ja,
Hawker.
Das aber nie
Jonathan Hawker heißt er.
Das aber nie erfüllt werden kann. In der Form, wie er sich das vorstellt, weil er einfach ein toter, ja, fast, ich sag's jetzt trotzdem, emotionsloser Mensch ist, obwohl er so viel Sehnsucht empfindet. Und genauso muss sich doch ein homosexueller Mann im Jahr 1870
97 zum Beispiel,
oder 97 gefühlt haben, wo null Verständnis da war, wo das, wenn überhaupt, dann im Versteckten, im Geheimen passiert ist und nicht öffentlich ausgelebt werden konnte, so wie du das jetzt machst zum Beispiel. Und das glaube ich, das geht ganz gut in der Geschichte auf. Das ist für mich schlüssig.
Ja. Das stimmt, absolut. Und ist ein interessanter Mehrwert auf jeden Fall gewesen bei der Recherche. Verstorben ist er dann am 20. April 1912, relativ kurz eben nachdem auch da sein Habschi da verstorben ist. Das hat er offenbar überhaupt nicht verkraftet. Hast du eigentlich gewusst, und die Frage sei mir vergönnt, dass der Dracula fast ein Burgi geworden wäre?
Nein.
Wenn er Catranzi wäre er wahrscheinlich ein Burgi.
Geh.
Beziehungsweise.
Hör auf.
Hä? Das ist ein Steirer.
Was? Wieso? Wie? Ja. Wie das?
Kennst du die Geschichte, ne?
Nein.
Dracula und die Steiermark? Ne?
Na bitte, erzähl uns das.
Also das habe ich tatsächlich auch vorher schon mal gehört, dass der Bram Stoker ursprünglich den Plan gehabt hat, den Schauplatz des Romans in der Steiermark anzusiedeln.
Boah.
Und ja, weil ihm das irgendwie, weiß nicht, ob er mal dort war oder wie auch immer, aber die dichten Wälder und die alten Burgen und die mystischen Landschaften, die hätten für ihn auch eine sehr, sehr schöne Kulisse für diese Schauerromanze geliefert.
Das Burgi wäre schon super gewesen. Schon vor ein Güssi ist die Dracula-Burg.
Mhm. Ja. Das wäre cool gewesen, gell? Ja, und so ist es halt jetzt Transsilvanien. Wobei ja dieser Vlad, der Pfähler, ja eigentlich gar nicht über Transsilvanien geherrscht hat. Das ist ja ganz witzig. Weil der ja die Walachau, glaube ich, heißt.
Walachei.
Gegend. Walachei, genau. Über die Wachau geherrscht hat. Hm? Hast du das mitgekriegt einmal? Du bist ja selbst aus der Wachau.
Ich werde das mit einem Lächeln aburteilen.
Ah ja, ja. Das ist immer gut. Gut, also, reden wir noch kurz ein bisschen über den Mythos im Segment Nummer, wo sind wir?
Vier.
Vier? Fünf?
Vier. Dracula, okay. Und die Vampire.
Jetzt erzähl du mal ein bisschen.
Ja, es wird circa 10 Minuten dauern jetzt, also.
Lehnt euch zurück, so, wenn ihr nicht an Städtisch habt.
Ja, genau.
Oder wenn ihr nicht gerade marschiert draußen mit Skianzug.
Also, es steht ja außer Zweifel, dass der Dracula das Bild, das wir jetzt von Vampiren haben, einfach maßgeblich geprägt hat. Der Vampir als blutsaugender, unsterblicher und oftmals sehr, sehr, sehr charismatischer Antagonist hat seinen Ursprung in vielen verschiedenen Kulturen und aber auch Legenden. Dracula hat diese Elemente zusammengeführt und den modernen Vampir geschaffen, den wir heute alle kennen und lieben, hätte ich fast gesagt. Wir alle lieben diese Schauergeschichten. Von den klassischen Vampirgeschichten, ja, bis zu den modernen gibt es viele Interpretationen in Büchern oder Filmen und Serien. Aber der Einfluss ist überall spürbar. Olli, jetzt sehr wollte spürbar. Ich dich noch fragen. Ich habe damals so eine Doku gesehen, da ist es gegangen um Venedig und Gräber, die da entdeckt worden sind. Und die Furcht vor Vampiren, die es ja eine Zeit lang in Europa tatsächlich gab. Da hat es dann eben Gräberöffnungen gegeben und dann hat man gesehen, dass ein Stück, ich glaube es war Holz, zwischen den Zähnen war, also im Gebiss, und dass manchmal ein Holzpfahl, ein dünner, durch ein Herz getrieben wurde, dass die Särge nur von außen zugebunden waren und lauter so Dinge. Das hat es ja gegeben, um vermeintliche Vampire vom Wiederauferstehen, daran, also an der Wiederauferstehung zu hindern. Bist du da ein bisschen näher eingetaucht in die ganzen Mythen und Legenden auch, die es da gegeben hat? Und wie schauen wir da jetzt aus? Wie ist jetzt der Glaube? Wo stehen wir heute?
Naja, also ursprünglich ist der Glaube an die blutsaugenden Wesen, ja, also der existiert ja schon seit Jahrhunderten. So, das ist ja nicht mit dem Dracula jetzt neu erfunden worden. Hat da in vielen Kulturen existiert, sogar in der Antike hat's da schon Geschichten gegeben über Dämonen und Geister, die das Blut von Lebenden getrunken haben. Und das, was du gesagt hast, da in Europa, ja, das ist uns natürlich allen auch oder einigen bekannt. Vor allem denen, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Und es ist so, ja. Sie haben Angst gehabt, dass sie das Tote aus ihren Gräbern steigen, um das Blut auch wiederum von den Lebenden zu trinken. Das war im finsteren Mittelalter eine Sage, eine Legende und war auch da vor allem in Osteuropa verbreitet. Da haben sie besonders an Vampire geglaubt.
Aber eben auch bis Italien, Österreich, so überall dabei.
Ja.
Die Angst vor den Wiedergängern.
Österreich ist ja Ostland. Ja, genau. Interessant ja auch, was ich da auch gelernt habe, eigentlich jetzt im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema ist, dass ja Vampire nicht nur so unsterbliche Wesen sind, die Blut trinken, sondern eben, wie du schon gesagt hast, die haben auch die Möglichkeit, Gedanken zu kontrollieren, aber sie haben auch übernatürliche Kräfte und sie können sie in Tiere verwandeln, aber nicht nur in Fledermäuse, sondern auch in Werwölfe zum Beispiel. Oder Wölfe. Und so. Also das hängt auch unmittelbar miteinander zusammen. Und ja, also das ist... Ja. Und sie können auch zum Beispiel das Wetter kontrollieren.
Wow.
Das ist auch, ja. Das sind mal welche.
Das sind welche.
Na gut. Ja, du hast gesagt, wo stehen wir heute? Ich glaube, moderne Popkultur, Vampir, Mythos heutzutage, das ist, da ist jetzt es Zeit, über Dracula und die Vampir-Filme ein bisschen zu reden. Das taugt unsere Hörer, wenn wir über Filme reden oder über Serien. Und dazu braucht es fast das Segment 5, das ich hiermit eröffne. Christian, Nosferatu hast du schon angesprochen. Ja. Wir haben auch schon Scrubs angesprochen. Was fällt dir nur ein? Was taugt dir? Was hast du gesehen? Was würdest du dir nie anschauen?
Bitte. Ja, es gibt ein paar Namen, die man mit Dracula verbindet. Und das muss ja so sein, das soll ja so bleiben. Das sind Namen wie Bela Lugosi. Ja, der hat die Darstellung seines Grafen Dracula wird als ikonisch angesehen. Genauso diesen britischen Horror mit Christopher Lee.
1931 bereits, gell? Ja. Hast du den gesehen? Wahrscheinlich nicht,
Ich habe einige Bela Lugosi-Filme schon gesehen. Ja. Tatsächlich. Ja. Genauso Christopher Lee Grafen, mit denen sind wir beide aufgewachsen. Diese Hammer-Filme, Hammer Productions, das sind die Horror- oder die Dracula-Filme, die wir in unserer Kindheit und Jugend gesehen haben, obwohl wir noch viel zu jung dafür waren. Dann fällt mir eben der von 92 noch ein, Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola mit Gary, dem großartigen Gary Oldman in der Hauptrolle, du hast ihn eh schon wegen seiner Matten kritisiert. Für unsere deutschen Zuhörer, die Matten ist die Frisur. Ja. Unglaublich, ist super besetzt. Es ist Keanu Reeves mit dabei, den zwar viele für einen schlechten Schauspieler halten, aber so für einen sympathischen Menschen. Und Winona Ryder. Die junge Winona Ryder, bildhübsch, am Beginn fast, kann man sagen, ihrer Karriere. Dann ein großartigen.
Ja, 21, glaube ich, erst oder so.
Ja. Dann großartigen Vampirfilm, finde ich.
Ja, aber den Van Helsing darfst du uns nicht unterschlagen. Der ist ja ein bekannter Schauspieler, ne?
Sag mal, wer war das? Ich habe den Film, das ist schon länger her.
Ach so. Ja, der Schweigende Lämmer-Typ. Wie heißt der denn? Hackman? Nein.
Der Gene Hackman. Gene Hackman. Okay.
Ja,
Für
den Van Helsing. Larry Hackman.
Ja, es war der Larry Hackman, der auch Chia lange Zeit verkörpert hat. Ja.
Ja, aber der heißt doch eh wirklich Gene Hackman, oder? Den, was ich mein.
Du meinst den Schweigen der Lämmer-Typen? Der Schweigen der Lämmer, der Darsteller von.
Googelt das einmal, während ich noch ganz kurz auf...
Ich wollte jetzt eigentlich was viel Wichtigeres sagen. Googelt
das einmal und ich möchte nur ganz was Wichtiges vorher
Anthony sagen, Hopkins bevor du was ist Wichtiges übrigens. Sagst. Es ist Anthony Hopkins.
Ah ja.
Aber sag was Wichtiges.
Naja, wir haben nämlich im Masters of the Universe Film Podcast, den wir da besprochen haben damals, natürlich sind wir da auch darauf eingegangen, dass ja auch Frank Langella, der was den Skeletor spielt, einmal den Dracula gespielt hat 1979. So, das wollte ich unbedingt nur erwähnen. Ist, glaube ich, meine Chronolistenpflicht.
Klar. Das bist du den Händen und Schädeln, die eingeschalten haben. Vielen Dank dafür. Auch irgendwie schuldig. Aber dann kommen wir zu einem Film, der mir extrem taugt und den ich sogar auf Blu-ray habe. Interview mit einem Vampir von 1994. 94, Tom Cruise, Brad Pitt, spielen da beide, kann man sagen, die Hauptrolle. Kirsten Dunst ist dabei. Ein großartiger
Jung,
Film.
Das Kind.
Das Kind, ja, damals noch. Genau, das Kind.
Das Kind. Kirsten Dunst, das Kind. Ja. Sag mal, Christian, ich kann mich jetzt an den Film nur noch so schemenhaft erinnern. Hab den
Christian Slater.
Sehr, sehr lang nicht mehr. Ja, ist ein super Film, hat mir sehr taugt. Das Interview, das ist ja dann quasi auch auf dem basierend, dass ja das Ganze eben so Einträge sind, so, oder Zeitungs Interviews und Zeitungsausschnitte und so, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und ist die Kirsten Dunst zum Beispiel, was spielt die da, die Lucy, oder?
Das ist unabhängig von der Dracula-Geschichte.
Okay. Mhm.
Das sind Vampire. Das ist nicht die Dracula-Geschichte.
Ah. Ah, ja.
Und der Christian genau. Slater spielt den, der das Interview macht. Und der interviewt halt mit so einem Audioaufnahmegerät eben den Vampir, der, ich glaube, es war der Tom Cruise, erzählt halt seine Geschichte. Und dann gehst du durch die verschiedenen...
Die Geschichte erzählt, glaube ich, der Brad Pitt, oder?
Kann auch sein, aber du gehst durch die verschiedenen Epochen dann durch und siehst halt verschiedene kleine Episoden. So ähnlich wie du so Segmente hast, gibt es in dem Film auch verschiedene Segmente und dann siehst du es in verschiedenen Zeiten. Genau. Ja, das war es eigentlich schon mit Interview mit einem Vampir. Von mir aus ist es eine Sehempfehlung. Den werde ich mal, glaube ich, das hat mal Lust gemacht, Olli, obwohl ich selbst darüber
auf
geredet
Interview
habe.
Interview mit einem Vampir?
Ja, werde ich mir wieder mal anschauen. Dann, okay. Ja, die letzten drei, die da auf der Liste stehen, ich glaube, da kennst du die besser aus, die kenne ich nicht so, wobei den letzten Twilight habe ich dann sogar gesehen. Ganz seltsame Interpretation von Vampiren, dass die dann so ja, glitzern in der Sonne, ne? Es war ja hoch umstritten. Aber was ich euch an dieser Stelle empfehlen muss, es steht jetzt nicht auf Ollis Vorbereitung für Segment 5, aber es gibt eine Serie, TV-Series, True Blood. Wer die noch nicht gesehen hat, ist großartig. Geht schon, hauptsächlich auch um Vampire, aber für Sachen, die für Southern Gothic Geschichtenelemente werden da in dieser Serie verpackt. Ist großartig. Ich stehe auf diesen Südstaaten Akzent. Ist auch ein
mehr Film. Als auf burgenländischen Akzent?
Nein. Man kann nie mehr als auf burgenländischen Akzent stehen. Das ist die Krönung des Akzents.
Mm.
Aber das weißt du ja eh, Olli, oder? Also.
Ja, unsere Hörenden lieben es auch, wenn wir im Burgenländisch aufnehmen.
Dann, vielleicht kannst du es Segment 6.
Habe ich nur eins?
Im Burgenländisch
naja, vortragen. Kann man als erfahrener Podcaster, wie es wir sind, kann man das so verschmelzen mit dem Segment 5? Und zwar, da sind jetzt nur, geht es halt eigentlich jetzt eh um die drei Filme, die halt ein bisschen das Moderne
moderner
arbeiten.
Sind die Moderne.
Moderner, ja. Twilight habe ich irgendwann einmal gesehen oder ausschnittsweise, das habe ich eigentlich ganz gut gefunden. Underworld habe ich nicht gesehen. Blade habe ich, glaube ich, schon gesehen.
Ist ein Trailer gegen, glaube ich.
Ja.
Steigst nicht drauf ein, gell? Okay, dann nicht. Lassen wir es.
Nein, weil der Bipo spielt sonst wieder vor. Er hat gesagt, das hält er nicht aus.
Bipo.
Das kann ich ihm nicht antworten. Der Bipo. Und was hast du von Buffy?
Buffy.
Hast du das gesehen vielleicht?
Selbstverständlich. Ja. Habe ich es nicht gesehen. Ich weiß, ich hätte sagen müssen, ja, weil es alle gesehen haben. Das ist wirklich an mir vorübergegangen. Ich glaube, das war so eine Fernsehserie. Hm. Hat mich halt einfach nicht erreicht. Aber True Blood.
Eben dafür. Ja nicht. Gut. Fällt da sonst noch irgendwas ein?
Ja.
Vampirmäßig.
Ja, schon.
Außer. Ruck außer.
Irgendwer hat mir erzählt, dass er mit seiner Tochter Vampire Diaries schaut. Ist nicht jeder, die da war?
Ist es jetzt aktuell was, oder was?
Nö, ist also Vampir-Serie.
Eine Netflix-Serie.
Eins auf Netflix. Und ansonsten gäbe es noch viel über Vampire zu sagen. Wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Wenn wir auf die Zeit schauen, merken wir, dass wir schon sehr weit vorangeschritten sind und schon eigentlich die Zeit erreicht haben, wo wir uns schon langsam verabschieden müssen von euch. Auch wenn das nicht immer so einfach ist.
Ja, das löst bei dir ein bisschen die Bananen-Rubrik fast ab. Dieses, die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Segment, das könnte man eigentlich auch mit einem eigenen Jingle dann irgendwann einmal auch bedenken.
Vorangeschritten.
Aber wenn ihr und auch du, lieber Monte Cristo, euch noch erinnert, letztes Mal, da habe ich euch etwas erzählt. Und zwar.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Von der Bananenphobie.
Ja!
Wo ich eigentlich dran kratze. Und ich habe gesagt, ich werde recherchieren.
Hast du eine gerade ins Corona-Zeitungsforum?
Unfassbar viele Faxe und Briefe eingetroffen bei mir, wo uns die Hörer darauf aufmerksam machen, dass es doch da etwas gegeben hat. Und zwar eine Ministerin, die in den Medien sich dadurch hervorgetan hat, dass sie, oder Ministerin, Politikerin zumindest, dass sie Angst vor Bananen hat. Und dass das nicht witzig ist. Ja? Und wenn du das mal googelst, da findet sie dann auch diese Politikerin. Da schaut sie auch gleich so skeptisch auf den Büdel. Es ist tatsächlich eine Ministerin. Und ich sage euch, was sie sagt. Also da steht in diesem Artikel zum Beispiel. Ja? In Schweden machte eine Politikerin, eine Ministerin Schlagzeilen. Allerdings nicht mit ihrer Politik, sondern mit einer Bananenphobie. Ich bin also nicht der Einzige. Medien haben weltweit darüber berichtet. Zum Lachen ist das nicht. Wer das Wort Bananenphobie googelt, was ich natürlich gemacht habe, und auch ihr scheinbar, bekommt derzeit eine ganze Reihe von Artikeln zu Paulinia Brandberg zugespielt. Ja, sie fürchtet sich
vor Bananen.
aber da steht dann, fürchtet klingt harmloser als es ist. Es dürfte um eine Allergie gehen. Und deswegen, ich glaube, die Allergie kriegt es allerdings schon, wenn sie es nur anschaut. Googelt das, genau. Und ich würde sagen, ich habe das, was ich euch versprochen habe, gehalten. Ich habe mich unglaublich lang und intensiv damit auseinandergesetzt, wie das ist mit den körperlichen Symptomen, die man beim Anblick und beim Geruch von Bananen bekommt. Genau. Christian, ja, super. Wie hat dir der heutige Podcast über Dracula gefallen? Ich glaube, wir haben wieder hervorragend abgeliefert. Ja. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch sehr viel Spaß gehabt habt beim Zuhören. Und dass ihr uns dann vielleicht bei der Weihnachtsgala wieder begleitet.
Ja, danke Olli, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich natürlich auch auf die traditionelle, immer gut geklickte Weihnachtsgala. Entschuldigt, ich habe das Mikro schon weggestellt gehabt.
Fällt mir das gerade da wird es wieder einige Segmente geben natürlich. Ja. Einige Berühmtheiten werden uns wieder gratulieren, könnt ihr mir vorstellen.
Ich glaube ja, dass die, wenn sie mitdenken würden, dann hätten sie ja gleich einmal für die Weihnachtsgala ebenfalls abgeliefert, wenn sie schon mal das Handy bei der Hand haben und reinsprechen. Ja. Aber das macht ja klar. Einfach bitte nochmal, denkt dran, es geht um die Wahl zum Hörer des Jahres. Und der Olli hat die Augen verdreht, ein bisschen zugemacht, hat Angst davor, dass ihr alle abspringt. Aber ich glaube, man kann die Hände durchaus auch ein bisschen beim Fester anpacken, ja?
Ja.
Und in die Pflicht nehmen. Leute, unbedingt. Ich verabschiede mich jetzt und sage euch noch schönen Abend, gute Nacht und alles Liebe. Aus Wien.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Und passt auf, dass euch keine Vampire beißen, gell? Und für weniger Wissen entfolgt uns.